Das Bekenntnis. Gott hat von aller Ewigkeit her durch den allerweisesten und heiligsten Ratschluss seines eigenen Willens frei und unveränderlich alles, was geschieht, verordnet, jedoch so, dass dadurch weder Gott der Urheber der Sünde wird, noch dem Willen der Geschöpfe Gewalt angetan, noch die Freiheit oder Zufälligkeit der Zweitursachen aufgehoben, sondern vielmehr befestigt wird. Westminster Bekenntnis, Kapitel 3, Abschnitt 1. Einleitung. Wir betreten heute ein Heiligtum des Denkens. Der dritte Abschnitt des Westminster Bekenntnisses öffnet die Tür zu einer Lehre, vor der selbst die größten Geister der Kirchengeschichte in Anbetung verstummten, Gottes ewigen Ratschluss. Steht hinter dem verwirrenden Gewebe der Weltgeschichte eine ordnende Hand? Oder bleibt alles, was geschieht, dem Zufall überlassen, dem blinden Schicksal, der Laune des Menschen? Wer in den Berner Alpen steht und die Gipfel betrachtet, die seit Jahrtausenden in den Himmel ragen, spürt etwas von der Erhabenheit, die auch diese Lehre umgibt. Die Väter in Westminster wagten, was viele heute nicht mehr wagen. Sie blickten in den Abgrund der Ewigkeit und bekannten, Gott hat dort, vor aller Zeit, in unergründlicher Weisheit seinen Ratschluss gefasst. Nichts fällt aus diesem Ratschluss heraus. Kein Sperling fällt vom Dach, kein Haar von deinem Haupt, kein Königreich erhebt sich oder vergeht ohne die Verordnung des ewigen Gottes. Doch das Bekenntnis redet nicht nur von der Allmacht Gottes. Es redet ebenso von seiner Heiligkeit und Weisheit. Dieser Ratschluss ist der Ratschluss des heiligen Gottes, darum kann er nicht die Quelle der Sünde sein. Weiseste Liebe hat ihn geformt, darum tut er dem Geschöpf keine Gewalt an. Die Väter in Westminster wussten, dass sie hier eine Goldmünze mit zwei Seiten prägten, die unbedingte Souveränität Gottes und die echte Verantwortung des Menschen. Ulrich Zwingli, der Reformator unserer Schweizer Heimat, hat diese Spannung in seiner Schrift über die Vorsehung Gottes mit einer Klarheit durchdacht, die ihresgleichen sucht. Für ihn war die göttliche Vorsehung nicht das Ende des menschlichen Nachdenkens, sondern sein Anfang. Wenn Gott alles lenkt, so Zwingli, dann hat das menschliche Leben erst eigentlich Sinn. Dann ist jeder Augenblick bedeutungsvoll, weil er in Gottes ewigem Plan eingebettet ist. Warum solltest du dich mit dieser Lehre befassen? Vielleicht weil du gerade durch eine Zeit gehst, in der nichts mehr Sinn zu machen scheint. Vielleicht weil du dich fragst, ob dein Leben mehr ist als eine Aneinanderreihung von Zufällen. Vielleicht weil das Leid, das du siehst oder erlebst, die Frage aufwirft, hat Gott noch alles in der Hand? Das Westminster Bekenntnis gibt darauf eine Antwort, die nicht leicht ist, aber tief und fest. Es lädt dich ein, deine Füße auf den Felsen der göttlichen Souveränität zu stellen und von dort aus auf die Welt zu blicken, wie sie wirklich ist, nicht ein Chaos, sondern ein göttliches Kunstwerk, dessen letztes Geheimnis wir erst im Licht der Ewigkeit verstehen werden. Die biblischen Grundlagen. Die Lehre vom ewigen Ratschluss Gottes ist keine Erfindung der Theologen. Sie ist das klare Zeugnis der Heiligen Schrift von Anfang bis Ende. Wer die Bibel aufschlägt, findet auf jeder Seite Spuren dieser Wahrheit. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Epheser ein Wort, das wie ein Schlüssel das Tor zu diesem Geheimnis öffnet. In ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Hier steht es in unüberbietbarer Klarheit. Gott wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Das griechische Wort, das Paulus hier gebraucht, ist energountos, ein Ausdruck der Kraft und Wirksamkeit. Kein bloßes Zulassen oder Beobachten, sondern ein tätiges, schaffendes, lenkendes Wirken. Der Ratschluss Gottes ist nicht passiv, er ist die treibende Kraft hinter allem, was geschieht. Und doch, merke wohl, dieser Ratschluss heißt hier, der Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Kein willkürlicher, kein grausamer Ratschluss. Es ist der Ratschluss des Gottes, der uns in Christus zu Erben gemacht hat. Die Vorherbestimmung ist in Liebe getaucht. Der Prophet Jesaja legt dem Herrn selbst diese Worte in den Mund, gedenket des Vorigen, wie es von alters her war, ich bin Gott und sonst keiner, ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernachkommen soll, und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Hier spricht der Gott, der den Anfang und das Ende kennt. Nicht weil er die Zukunft errät, sondern weil er sie selbst bestimmt hat. Das hebräische Wort, das Jesaja für Gottes Vorherwissen benutzt, ist Nagat, ein öffentliches Kundtun, ein offizielles Dekret. Gott verkündigt, was kommt, weil er es selbst verordnet hat. Er ist nicht der Zuschauer im Theater der Weltgeschichte, er ist ihr Autor. Der Psalmist stimmt in diesen Lobpreis ein mit Worten, die seit 3000 Jahren die Gemeinde trösten, der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Das hebräische Wort für Ratschluss ist hier Etzer, der Plan, der Beschluss, der feste Vorsatz. Was Gott sich vorgenommen hat, das ist so fest wie die Berge, die uns umgeben. Seine Gedanken sind nicht wie unsere Gedanken, flüchtig, wandelbar, von Umständen abhängig. Sie sind von Geschlecht zu Geschlecht dieselben. Was Gott in der Ewigkeit beschlossen hat, das verwirklicht er in der Zeit. Besonders eindrücklich bezeugt die Apostelgeschichte diese Wahrheit am Kreuz selbst. Petrus predigt am Pfingsttag von Jesus Christus und sagt, diesen, der nach dem bestimmten Ratschluss und der Vorsehung Gottes dahingegeben war, habt ihr genommen und durch die Hände der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und getötet. Zwei Dinge stehen hier unvermittelt nebeneinander, der bestimmte Ratschluss Gottes und die freie, verantwortliche Tat der Menschen. Das griechische Wort, das mit bestimmter Ratschluss übersetzt ist, lautet Horismenebul, wörtlich der abgegrenzte, festgesetzte Ratschluss. Die Kreuzigung Jesu war die ruchloseste Tat der Menschheitsgeschichte. Und doch, so Petrus, geschah sie nicht außerhalb des göttlichen Plans, sondern genau innerhalb seiner Grenzen. Das Böse, das Menschen aus freien Stücken taten, war von Gott in seinen Plan eingewoben. Weisheit findet sich auch in jenem unscheinbaren Vers aus den Sprüchen Salomos, der Mensch wirft das Los, aber die Entscheidung kommt vom Herrn. Was nach blindem Zufall aussieht, das Zufallen eines Loses, das Wenden einer Münze, selbst das regiert Gott. Der Heidelberger Katechismus hat diesen Gedanken aufgenommen und bekannt, Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles, was uns zukommt, komme nicht von ungefähr, sondern von seiner väterlichen Hand. Dieses nicht von ungefähr ist der Herzschlag der biblischen Lehre. Es gibt keinen Zufall im strengen Sinn. Nur die verborgene Hand Gottes, die auch das scheinbar Zufällige lenkt. Schließlich das große Kapitel der göttlichen Souveränität im Römerbrief. Paulus ringt dort mit der Frage, warum Israel den Messias ablehnte, und er kommt zu dem Schluss, so erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Dann stellt er sich selbst den Einwand, den jeder aufmerksame Leser stellt, nun sprichst du zu mir, was klagt er denn noch an? Wer kann seinem Willen widerstehen? Die Antwort des Apostels ist denkwürdig, ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht etwa das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Paulus löst das Rätsel nicht auf. Er stellt uns vor Gott. Das ist die tiefste Antwort, die es gibt, nicht eine Erklärung, die wir verstehen, sondern eine Person, der wir vertrauen. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Väter schrieben diesen Abschnitt nicht im luftleeren Raum. Sie standen mitten in einem theologischen Kampf, der die Kirche ihrer Zeit zerriss. Drei Irrtümer vor allem waren es, gegen die sie sich wandten, und jeder dieser Irrtümer ist bis heute lebendig. Der erste Irrtum kam von den Socinianern, den Anhängern des Faustus Socinus. Sie leugneten schlechthin, dass Gott zukünftige Handlungen freier Geschöpfe vorherwissen könne. Wenn der Mensch wirklich frei sei, so ihre Logik, dann könne nicht einmal Gott wissen, was er tun werde. Die Socinianer machten Gott zu einem, der auf die Zukunft wartet wie wir, unsicher, tastend, überraschbar. Die Westminster-Väter hielten dagegen, Gottes Wissen umfasst alles, Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges, mit einer Gewissheit, die darin gründet, dass er selbst der Urheber alles Geschehens ist. Nicht weil er in die Zukunft schaut wie in einen Film, der unabhängig von ihm abläuft, sondern weil er selbst das Drehbuch geschrieben hat. Der zweite Irrtum war der des Arminius und seiner Anhänger. Sie lehrten, Gottes Ratschluss sei nicht die Ursache der Erlösung, sondern deren Folge. Gott habe vorhergesehen, wer glauben würde, und daraufhin diese Menschen erwählt. Die Väter in Westminster verwarfen diesen Gedanken mit heiligem Ernst. Wenn Gottes Erwählung auf vorausgesehenem Glauben beruht, ist der Mensch der letzte Urheber seiner Rettung. dann hat Gott nicht erwählt, sondern nur bestätigt, was der Mensch aus eigener Kraft entschied. Das Bekenntnis stellt die Dinge vom Kopf auf die Füße. Gott hat von Ewigkeit her bestimmt, nicht aufgrund von irgendetwas im Menschen, sondern allein aus dem Rat seines eigenen Willens. Der dritte Irrtum war der feinste und der gefährlichste. Die Jesuiten um Luis de Molina hatten eine Lehre ersonnen, die sie Scientia Media nannten, das mittlere Wissen. Gott, so lehrten sie, wisse nicht nur alles Wirkliche, sondern auch alles Mögliche, was jeder Mensch unter allen denkbaren Umständen tun würde. Aufgrund dieses Wissens treffe Gott dann seine Entscheidungen. Diese Lehre verlockte, weil sie scheinbar beides bewahrte, Gottes Souveränität und die menschliche Freiheit. Aber die Väter in Westminster durchschauten sie. Wenn Gott seinen Plan auf ein Wissen gründet, das vom Verhalten des Geschöpfes abhängt, dann hat er seinen Plan nicht aus sich selbst gefasst. Dann ist der Mensch doch wieder die letzte Ursache. Das Bekenntnis schneidet diesen Knoten durch mit dem einen Wort, frei. Gott hat seinen Ratschluss frei gefasst, unbeeinflusst von allem, was außerhalb seiner selbst liegt. Was die Väter positiv lehrten, fasste der schottische Theologe Robert Shaw so zusammen: Das Bekenntnis lehrt einen ewigen Ratschluss Gottes, der allumfassend, weise, heilig, frei und unveränderlich ist. Allumfassend, nichts fällt heraus. Weise, keine Willkür. Heilig, keine Ungerechtigkeit. Frei, keine Bedingtheit durch das Geschöpf. Unveränderlich, keine Planänderung. Das ist der Gott, den die Westminster-Väter bekannten. Besonders wichtig war ihnen die Abgrenzung zur Sünde. Der Satz jedoch so, dass dadurch weder Gott der Urheber der Sünde wird, ist kein nachträglicher Zusatz, sondern das Herzstück des Abschnitts. Die Väter wussten genau, wer Gottes Souveränität ohne diese Einschränkung lehrt, macht Gott zum Dämon. Wer lehrt, Gott habe die Sünde gewollt wie das Gute, verliert die Heiligkeit Gottes. Also zogen sie eine klare Grenze. Gott verordnet die Sünde, insofern sie Teil seines Planes ist, aber er ist nicht ihr Urheber. Wie das genau zusammengeht, erklärten sie nicht. Sie bekannten es. Theologische Tiefe. Die theologische Tiefe dieses Abschnitts reicht weit hinab, weiter als wir loten können. Wir bleiben notgedrungen an der Oberfläche. Aber was wir dort sehen, ist genug, um anzubeten. Beginnen wir mit Ulrich Zwingli, dem Hirten von Zürich. Seine Schrift von der Vorsehung Gottes, 1530 verfasst und 1531 veröffentlicht, gehört zu den Künstenwerken der Reformationszeit. Zwingli lehrte, die Vorsehung Gottes sei die eigentliche Ursache aller Dinge, auch der Bewegung eines Wurms im Staub, auch des Falls eines Blattes vom Baum. Für ihn war die Vorsehung keine allgemeine Aufsicht Gottes über die Welt, sondern die beständige, unmittelbare Lenkung jedes einzelnen Geschehens. Er unterschied zwischen der ersten Ursache, Gott selbst, und den zweiten Ursachen, den Geschöpfen, durch die Gott wirkt. Der Mensch handelt frei und verantwortlich, und doch ist Gott derjenige, der in, mit und unter diesem Handeln seinen Ratschluss ausführt. Zwingli wagte sogar den Satz, dass Gott auch das Böse wirke, nicht als Böses, sondern als gerechtes Gericht oder als Mittel zur Offenbarung seiner Herrlichkeit. Wie ein Bildhauer, der mit kräftigen Schlägen den Stein bearbeitet, führt Gott seinen Plan aus. Die Schläge selbst sind hart, aber sie dienen dem Kunstwerk. Johannes Calvin, der Lehrer Genfs, hat diese Lehre in seiner Institutio entfaltet. In den Kapiteln über die Vorsehung, Institutio I, 16 bis 18, wehrt er sich gegen zwei Irrtümer, gegen jene, die Gottes Vorsehung zu einem bloßen Zuschauen machen, und gegen jene, die aus der Vorsehung einen stummen Fatalismus ableiten. Calvin lehrt, Gottes Vorsehung bestehe nicht nur in seinem Ratschluss, sondern in seiner tätigen Macht, durch die er alles, was geschieht, lenkt. Sein Bild vom Labyrinth ist treffend, das menschliche Leben gleicht einem Labyrinth, in dem wir uns hoffnungslos verirren würden, wenn Gott uns nicht bei der Hand nehme und führte. Aber Gott führt nicht nur, er hat den Plan des Labyrinths selbst entworfen. Er weiß, warum dieser Weg durch Dunkelheit führt und jener Umweg nötig ist. Für Calvin war diese Lehre kein Anlass zu Spekulation, sondern Quelle tiefsten Trostes, wenn wir die Vorsehung Gottes bedenken, so lehrt sie uns, dass nichts von ungefähr geschieht, sondern dass Gott alles zu unserem Heil lenkt. Heinrich Bullinger, der Der Nachfolger Zwinglis am Zürcher Großmünster entfaltete die Lehre vom Ratschluss Gottes in seinen Dekaden, dem einflussreichsten theologischen Werk der reformierten Schweiz. Für Bullinger war die Vorherbestimmung keine dunkle Lehre für Eingeweihte, sondern der Trost jedes einfachen Gläubigen. Wenn der Bauer auf dem Feld, die Mutter am Herd, der Handwerker in der Werkstatt weiß, dass sein Leben in Gottes Hand steht, kann er getrost seine Arbeit tun. Bullinger betonte die Einheit von Schöpfung und Vorsehung. Gott, der die Welt geschaffen hat, erhält sie auch und lenkt sie ihrem Ziel entgegen. Wie ein guter Hausvater, der morgens aufsteht und sein ganzes Hauswesen überschaut und jedem Kind seine Aufgabe zuteilt, so ordnet Gott den ganzen Lauf der Welt. Der Genfer Gelehrte François Turretin, der im 17. Jahrhundert die reformierte Lehre gegen die Angriffe der Jesuiten verteidigte, brachte die Unterscheidungen auf den Punkt, die das Westminster-Bekenntnis voraussetzt. Turretin unterschied sorgfältig zwischen Gottes Anordnung und Gottes Zulassung. Gott ordnet das Gute wirksam an. Die Sünde aber ordnet er nicht in gleicher Weise an, er lässt sie zu. Dieses Zulassen ist kein passives Geschehenlassen, sondern ein aktiver Beschluss, die Sünde nicht zu verhindern, weil er sie für größere Zwecke gebrauchen will. Turretin verglich Gott mit einem Richter, der das Urteil über einen Verbrecher spricht. Das Verbrechen selbst hat der Richter weder gewollt noch gewirkt, aber das gerechte Urteil, das auf das Verbrechen folgt, hat er sehr wohl gewollt. Der Puritaner Thomas Watson schrieb in seiner Body of Divinity: Mit jener seelsorgerlichen Wärme, die die englische Reformation auszeichnete. Für Watson war der Ratschluss Gottes der Grund aller Gewissheit im Glauben, der Ratschluss Gottes ist die Richtschnur, nach der alles geht. Was Gott in der Ewigkeit beschlossen hat, das führt er in der Zeit aus. Unsere Gebete, unser Glaube, unsere Heiligung, sie sind nicht die Ursachen von Gottes Ratschluss, sondern die Wege, auf denen er ihn verwirklicht. Besonders schön ist Watsons Bild vom Wandteppich. Von unten betrachtet sehen wir nur ein Gewirr von Fäden, Knoten und scheinbar sinnlosen Farbflecken. Aber wenn wir einmal auf die andere Seite schauen dürfen, werden wir das vollendete Kunstwerk erkennen. So ist es mit Gottes Ratschluss. Jetzt sehen wir die Rückseite, verwirrend und dunkel, in der Ewigkeit werden wir die Vorderseite sehen und staunen. Pierre Viret, der Reformator der Watt, von Zeitgenossen, der Engel der Reformation. Genannt, hat die Vorsehung Gottes eng mit dem täglichen Leben verbunden. Für Viret war die Vorsehung keine abstrakte Lehre, sondern das Band, das den Gläubigen in jeder Lebenslage mit Gott verbindet. Wenn der Weinbauer am Genfersee seine Reben pflegte, tat er es im Vertrauen darauf, dass Gott Sonne und Regen gab und die Frucht gedeihen ließ. Viret lehrte, die Vorsehung Gottes versetzt den Menschen nicht in Untätigkeit, sondern spornt ihn im Gegenteil zur höchsten Tätigkeit an. Der Mensch weiß, dass seine Arbeit in Gottes Plan eingewoben ist und darum nicht vergeblich sein kann. Das zweite helvetische Bekenntnis, das Bullinger 1561 verfasste und 1566 veröffentlichte und das zur gemeinsamen Bekenntnisschrift der reformierten Kirchen der Schweiz wurde, widmet der Vorsehung Gottes einen eigenen Abschnitt. Es lehrt, Gott sei der Allerweiseste, Allergerechteste und Allergnädigste Lenker aller Dinge. Und nichts geschehe von ungefähr oder zufällig, sondern alles nach seinem väterlichen Rat und Willen. Doch auch hier folgt sofort die Einschränkung, wir verdammen die Epikureer, die eine Vorsehung leugnen, und auch jene, die Gott zum Urheber der Sünde machen. Das Bekenntnis hält fest, Gott sieht das Böse in der Welt nicht nur vorher, sondern hat es auch in seiner Macht, es zu begrenzen und zu lenken, ohne selbst schuldig zu werden. Diese doppelte Wahrheit, dass Gott alles regiert und doch heilig bleibt, ist das Erbe, das uns die Reformatoren hinterlassen haben. Sie ist nicht leicht zu verstehen, aber sie ist der Fels, auf dem der Glaube in den Stürmen des Lebens steht. Diese Theologen stimmen in einem Grundton überein, Gottes Ratschluss ist nicht die Negation menschlicher Freiheit, sondern ihre Grundlage. Nur weil Gott alles lenkt, hat menschliches Handeln Sinn und Bedeutung. Nur weil Gott den Plan hat, kann der Mensch in Freiheit seinen Teil dazu beitragen. Das Westminster-Bekenntnis sagt es unübertrefflich, die Freiheit der Zweitursachen wird durch Gottes Ratschluss nicht aufgehoben, sondern vielmehr befestigt. So wie die Schienen den Zug nicht behindern, sondern ihm erst die Fahrt ermöglichen, so ermöglicht Gottes Ratschluss erst echtes menschliches Handeln. Anwendung für das reformierte Leben. Was bedeutet diese hohe Lehre nun für dein Leben? Das Bekenntnis will ja nicht nur den Verstand erleuchten, sondern das Herz führen. 6 Punkte entfalten, was der ewige Ratschluss Gottes für deinen Alltag bedeutet. Erstens, die Lehre vom Ratschluss Gottes führt dich in die Demut. Wenn Gott alles nach dem Rat seines Willens wirkt, dann bist du nicht der Mittelpunkt der Geschichte, dann dreht sich die Welt nicht um deine Wünsche und Pläne. Das ist eine befreiende Erkenntnis. Wie viel Angst und Unruhe entsteht in uns, wenn wir meinen, wir müssten alles selbst kontrollieren, alle Fäden in der Hand halten. Die Lehre vom Ratschluss Gottes legt diese Last von deinen Schultern. Du darfst loslassen, weil Gott festhält. Heinrich Bullinger schrieb einmal an einen verzagten Pfarrer, lerne, deine Kleinheit zu erkennen und Gottes Größe anzubeten. Wer vor dem ewigen Ratschluss Gottes still wird, der findet den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Diese Stille vor Gott, dieses Aufhören des eigenen Planens und Kämpfens, das ist die Haltung, die diese Lehre in dir wirken will. Zweitens, die Lehre vom Ratschluss Gottes schenkt dir Trost in der Not. Nichts, aber auch gar nichts, was dir widerfährt, fällt aus Gottes ewigem Plan heraus. Der Verlust, der dich getroffen hat, kein blinder Zufall. Die Krankheit, die dich niederdrückt, nicht aus Gottes Kontrolle geraten. Die Enttäuschung, die dir die Luft zum Atmen nimmt, Gott hat sie zugelassen, und er hat einen Grund dafür, den du jetzt vielleicht nicht siehst, den du aber einmal sehen wirst. Calvin schrieb in einem Brief an eine leidende Frau, was dir widerfahren ist, ist nicht außerhalb der Vorsehung Gottes geschehen. Er weiß, wie viele Tränen du geweint hast, und er hat sie gezählt. Das ist der Trost, den nur die Lehre vom Ratschluss Gottes geben kann. Nicht die billige Vertröstung, dass alles wieder gut wird, sondern die tiefe Gewissheit, selbst das Böse, das dich trifft, hat Gott in seinen Plan eingewoben, und am Ende dieses Planes steht das Gute. Drittens, die Lehre vom Ratschluss Gottes befreit dich nicht von deiner Verantwortung, sondern bekräftigt sie. Das Bekenntnis sagt ausdrücklich, dass die Freiheit der Zweitursachen nicht aufgehoben, sondern befestigt wird. Du bist kein Stein, den Gott stößt, und kein Tier, das seinem Instinkt folgt. Du bist ein verantwortliches Geschöpf, das vor Gott Rechenschaft ablegen muss für das, was es getan hat. Die Tatsache, dass Gott den Verrat des Judas vorherbestimmt hat, entlastet Judas nicht. Jesus selbst sagt von ihm, wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Gott hat den Ratschluss, du hast die Verantwortung. Beide Wahrheiten stehen nebeneinander und keine darf auf Kosten der anderen abgeschwächt werden. Pierre Viret mahnte seine Gemeinden, berufe dich nicht auf Gottes Vorsehung, um deine Faulheit zu entschuldigen. Gott hat bestimmt, dass du arbeiten sollst, das ist sein Ratschluss über deinem Leben. Und er hat bestimmt, dass du heilig leben sollst, das ist sein Wille, dem du folgen musst. Viertens, die Lehre vom Ratschluss Gottes lehrt dich, das Geheimnis auszuhalten. Das Bekenntnis sagt nicht, wie Gott alles verordnen kann, ohne der Urheber der Sünde zu sein. Es bekennt es. Und damit lädt es dich ein, anzuerkennen, dass dein Verstand an dieser Stelle an seine Grenze kommt. Der reformierte Glaube war immer bereit, das Geheimnis stehen zu lassen, wo die Schrift es stehen lässt. Zwingli selbst, der so kühn über die Vorsehung dachte, schrieb, hier müssen wir stillstehen und anbeten. Der Mensch kann nicht begreifen, wie Gott gerecht ist, wenn er doch alles wirkt. Aber der Glaube weiß es. Diese Bereitschaft, das Unbegreifliche auszuhalten, ist ein Zeichen geistlicher Reife. Kinder wollen alles erklärt haben, der erwachsene Glaube kann das Geheimnis ertragen. Fünftens, die Lehre vom Ratschluss Gottes verwandelt dein Gebetsleben. Manche fragen, wenn Gott doch alles vorherbestimmt hat, warum soll ich dann noch beten? Die Antwort der Reformatoren war immer dieselbe, weil Gott nicht nur das Ende, sondern auch die Mittel vorherbestimmt hat. Er hat verordnet, dass du lebst, und er hat verordnet, dass du essen sollst, um zu leben. Genauso hat er verordnet, dass sein Reich kommt, und er hat verordnet, dass es durch Gebet kommt. Thomas Watson sagte es so, das Gebet ändert nicht den Ratschluss Gottes, aber es vollzieht ihn. Gott hat beschlossen, dir dies zu geben, aber er hat auch beschlossen, dass du darum bitten sollst. Wenn du also betest, stemmst du dich nicht gegen Gottes Ratschluss. Du fügst dich in ihn ein und wirst zum Werkzeug, durch das er seinen Willen vollzieht. Sechstens, die Lehre vom Ratschluss Gottes gibt deiner Evangelisation Kraft. Wenn Gott die Seinen von Ewigkeit her erwählt hat, dann wird die Verkündigung des Evangeliums nicht vergeblich sein. Du kannst das Evangelium weitersagen in der Gewissheit, dass Gottes Erwählte es hören und glauben werden. Paulus ertrug alle Mühsal der Mission mit dieser Gewissheit. Er wusste, nicht meine Überredungskunst rettet Menschen, sondern Gottes ewiger Ratschluss, der sich in der Zeit durch die Predigt verwirklicht. Das befreit dich von dem Druck, Menschen überreden zu müssen. Du darfst das Evangelium ausstreuen wie ein Sämann, der den Samen auf das Feld wirft, und darauf vertrauen, dass Gott selbst das Wachstum gibt. Das ist der reformierte Missionsgeist, nicht menschlicher Eifer, der auf Ergebnisse starrt, sondern kindliches Vertrauen, das sich in Gottes Ratschluss geborgen weiß. Gebet. Ewiger, allmächtiger Gott, vor dir breiten wir unser Leben aus wie ein offenes Buch. Du hast die Seiten geschrieben, ehe wir geboren waren. Du kennst den Anfang und das Ende, und du allein weißt, warum dieser Weg über Höhen und durch Tiefen führt. Herr, unser Herz ist oft unruhig. Wir wollen begreifen, wo wir nur anbeten können. Wir wollen kontrollieren, wo nur Gehorsam ansteht. Lehre uns, vor deinem heiligen Ratschluss still zu werden und zu vertrauen, dass du es weise und gut gemacht hast. Vater, wir bekennen dir, dass wir oft an deiner Führung gezweifelt haben. Wir haben gemurrt, wenn der Weg schwer wurde, und wir haben deine Liebe in Frage gestellt, als Leid uns traf. Vergib uns unsere Kurzsichtigkeit. Gib uns Augen des Glaubens, die hinter den Schatten dein Licht erkennen. Du hast deinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, und auch dies geschah nach deinem bestimmten Ratschluss. Sein Kreuz war nicht ein Unfall, sondern der ewige Plan deiner Liebe. Lass uns in seinem verwundeten Herzen die Tiefe deines Ratschlusses erkennen, dass du uns erwählt hast vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig vor dir sein. Heiliger Geist, beuge unseren Stolz unter die Wahrheit deines Wortes. Hilf uns, das Geheimnis deiner Erwählung nicht mit menschlicher Vernunft auflösen zu wollen, sondern es demütig anzunehmen und in dieser Annahme den Frieden zu finden, der höher ist als alle Vernunft. Wir bitten dich für unsere Brüder und Schwestern, die gerade durch eine Zeit der Dunkelheit gehen. Schenke ihnen die Gewissheit, dass kein Haar von ihrem Haupt fällt ohne deinen Willen und dass du alle Dinge denen zum Besten dienen lässt, die dich lieben. Lass uns als deine Boten in dieser Welt leben, mit heiligem Mut und kindlichem Vertrauen. Wir sehen den Samen deines Wortes aus und überlassen das Wachstum dir. Du hast die Deinen erwählt, du wirst sie heimholen. Dir sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, jetzt und in Ewigkeit. Amen.